Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
Hab gesehen, eben Ingo Preuß, Manager der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, am Telefon. Da wollte ich direkt wissen, hast du noch einen Innenverteidiger verpflichtet eben?
Nein, aber sicherlich über einen gesprochen.
Sehr gut, sehr gut. Sehr gute Einstiegsfrage, Flo, von mir anscheinend.
Finde ich jetzt nicht, aber...
Auf frischer Tat ertappt. Ist doch gut. Ach, können wir direkt mal nachhorchen.
Ja, es gibt da einige Kandidaten, über die wir nachdenken, aber es gibt da nichts, was einen Vollzug denken lässt.
In solchen Fällen kommt bei den Profis meistens 5 Minuten später eine Pressemitteilung.
Bei uns nicht, okay. In diesem Fall. Das wird sicherlich 7 Minuten dauern.
Ja, die Zeit haben wir, da können wir noch ein bisschen warten und über andere Themen sprechen. Aber drückt denn der Schuh ordentlich, was das angeht, was die Position auch angeht jetzt?
Ja, also wir wollen das jetzt nicht zu hoch hängen. Wir wussten genau, was auf uns zukommt. Die Europameisterschaft ist nicht vom Himmel gefallen. Und dass es dann letztendlich Probleme gibt in der Vorbereitung, weil die Profis nur wenige Spieler zur Verfügung haben. Das wussten wir ja. Das wussten wir ja im Januar, Februar, März, April und Mai. Und von daher ist es schade, wenn uns dann Spieler wegbrechen, mit denen wir geplant haben, zu Saisonbeginn. Aber letztendlich, ist es genau das, was zu erwarten war eigentlich. Man hat dann immer die Hoffnung, dass an einem vorbeigeht, aber es geht nicht vorbei. Das ist einfach so. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir was machen müssen. Mal schauen, wie lange die Jungs weg sind. Im Idealfall die ganze Saison. Wenn sie dann noch spielen, dann haben wir alles richtig gemacht. Dann müssen wir sicherlich noch irgendwas machen. Und wenn es nur 2-3 Wochen sind, das werden wir ableuchten, Enno und ich. Und besprechen das in einer Runde auch mit Michael Zorc und Kedi. Und dann werden wir da schon eine Lösung finden.
Freue mich, dass ich direkt mit so einem seichten Thema eingestiegen bin, wo die Laune direkt top ist bei allen Beteiligten. Aber was sollte ich
bei
machen?
Mir ist es halt nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie es der Trainer sieht. Der ist ja eher betroffen als wir beide.
Das stimmt natürlich.
Ja, Ingo hat es ja gerade gesagt. Ich glaube, das war ein Thema, mit dem wir uns ja auch im Vorfeld beschäftigt haben. Ich denke, dass wir, Ingo hat es auch gerade gesagt, schon nochmal gucken, ob das Sinn macht, noch jemanden dazu zu holen. Aber es ist dann auch gut, wenn dieser Spieler, sag ich mal, nicht nur 4 Wochen seinen Zweck erfüllt, sondern dass er auch eine gewisse Perspektive hat. Und deswegen muss man genau abwägen, ob wir dann jetzt noch jemand dazu holen oder eher nicht.
Wie sehr ist das für dich schwierig, dass das alles so kurzfristig ist? Als Trainer kann ich mir schon vorstellen, überlegst du dann vielleicht defensive Mittelfeldspieler in die Abwehr zu ziehen, temporär, dass man sagt, okay, heutzutage die Spieler, die können das ja auch, die sind gut ausgebildet, dass ich dann lieber 2-3 Wochen überbrücke, anstatt einen dazu zu holen, der sich ja noch komplett reinfinden muss, auch in dein System, der vielleicht sogar die Sprache nicht spricht, da gibt's ja dann immer solche Probleme auch.
Ja, also ich glaube, dass ich natürlich jetzt die Erfahrung schon aus dem letzten Jahr mitnehme. Da war das ähnlich zu Beginn, vielleicht nicht ganz so groß, aber trotzdem gab es da einfach auch Parallelen. Und klar, ich glaube, wir haben auch im letzten Jahr gesehen, dass wir immer wieder auch in der Saison Spieler auf unterschiedlichen Positionen eingesetzt haben. Und wir müssen dieses Mal auch wieder eine Lösung finden und wir werden auch eine finden.
Erstmal nochmal herzlich willkommen im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Wir begrüßen recht herzlich Enrico Maaßen. Zweifacher Meistertrainer in Serie übrigens mittlerweile in der Regionalliga West und den Manager Ingo Preuß. Wir wollen natürlich auch ein bisschen über das sprechen, was in den letzten Monaten der letzten Saison los war. Ist euch der Hintern da ein bisschen auf Grundeis gegangen? Weil ihr hattet es ja eigentlich schon mehr oder weniger in der Tasche, den ersten Platz, und ganz am Ende ist nochmal richtig eng geworden.
Nein, also das ist es in keinster Weise. Ich denke, wenn man zur Halbserie auf die Tabelle geschaut hat, waren wir 6 Punkte dahinter. Und haben dann wirklich eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt. Und natürlich gab es dann diesen Corona-Stop und dann diese 5 Spiele innerhalb von 13 Tagen. Und da hat man es der Mannschaft dann wirklich angemerkt, uns allen angemerkt. Das war eine besondere Situation. Man hatte dann irgendwann auch richtig was zu verlieren, nachdem man den ersten und zweiten Matchball dann nicht genutzt hat. Und dann hat die Lockerheit ein Stück weit gefehlt, aber in Summe haben wir das absolut verdient geschafft. Wir haben nur 1 Spiel verloren. Wir haben wahnsinnig viele Tore erzielt und wir hatten wahnsinnig viele Tormöglichkeiten. über die ganze Saison hinweg. Wir haben einen tollen Fußball gespielt und egal was auch war, wir haben wichtige Spieler verloren über die Saison, wie Thailand Duman, der bis zur Halbserie wahnsinnig gut auf der rechten Seite gespielt hat und eigentlich dann ein halbes Jahr gefehlt hat. Steffen Tigges ist dann auch mehr und mehr immer wieder bei den Profis dabei gewesen. Das waren wichtige Spieler hinten raus, quasi alle Innenverteidiger weggebrochen, bis auf Niklas Dahms. Und wir haben es geschafft. Und deshalb denke ich, absolut verdient am Ende. Es gehört immer das Quäntchen Glück dazu. Das hatten wir auch in Wuppertal. Albin Taki, und das ist ja sinnbildlich, der dann reinkam aus der U19, der schon ein paar Spiele gemacht hat bei uns, mit dem wahrscheinlich wichtigsten Zweikampf für uns, den er gewinnt. Und quasi im Gegenzug schießen wir das 1-1. Das sind diese Momente, wofür wir dann auch diesen Sport zu lieben.
Das war aber auch ein sensationelles Spiel in Wuppertal. Also da war alles drin. Der WSV hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Vor allem die ersten 30 Minuten war der WSV richtig stark. Und dann auch mit Beginn der zweiten Halbzeit gab es auch nochmal so ein paar Szenen, wo der WSV ein Tor machen kann. Das sind eigentlich die Spiele, wo man diesen Job für macht. Sie sagen gar nichts. Eigentlich
ja, ich bin ja da nur Zuschauer. Ich muss sagen, ich hatte mir genau solch ein Spiel nicht mehr ausgemalt zu Saisonbeginn.
Es
darf alles passieren. Nur 9 Jahre vorher war unser letztes Spiel auch in Wuppertal und es war genau so eine Nervenschlacht wie jetzt. Da ging das Spiel, glaube ich, 5-3 für uns aus, kurz vor Schluss mit dem Abpfiff jetzt 2-1. Also das muss man nicht geschenkt bekommen. Die Phase nach dem Spiel, wenn man es dann geschafft hat, die ist durch nichts zu ersetzen. Aber bis dahin, das ist schon ein hartes Stück gewesen. Und dann kam natürlich noch dazu, da fällt auch nicht alles ab. Dann waren nochmal 3 Stunden mittwochs nach dem Wuppertal-Spiel, die man da überstehen musste. Und deswegen, das möchte ich keinem schenken. So, diese Gefühle da. Vom Sport her alles top.
Ja, also ich wollte schon sagen, auch Zuschauer wieder im Stadion mit dabei. Also es war eigentlich zum Zugucken wirklich großartig. Du bist ja auch da gewesen, Flo.
Das zweite Spiel in der Saison, also Glücksbringer.
Ja, unbedingt. Übrigens war Wuppertal in der Hinserie schon kurz vor Weihnachten. War das kurz vor Weihnachten, das Spiel, oder kurz?
Da war
das auch schon ein interessantes Spiel. Also die sind nicht so schlecht gewesen. Haben sich dann auch enorm verstärkt in der Winterpause noch.
Ja, waren in der Rückrunde die drittbeste Mannschaft.
Ja.
Das wird dann schnell mal unterschätzt, ne, weil man sieht, okay, die sind in der Tabelle ein paar Plätze dahinter, aber es ist ja auch immer die aktuelle Form entscheidend. Gibt's irgendwas zu meckern an deinem ersten Jahr bei Borussia Dortmund, Enno?
Ja, das weiß ich nicht. Das sollen dann auch andere beurteilen. Für mich war es natürlich ein erfolgreiches Jahr, ein sehr lehrreiches Jahr. Es hat viel Spaß gemacht, mit den jungen, hochtalentierten Jungs zu arbeiten. Wir haben es geschafft, eine Mannschaft zu werden. Ich glaube, wir haben eine richtige Identität, wie wir Fußball spielen wollen, das hat jeder gesehen. Und das nicht nur in einer Spielphase, sondern eigentlich in allen. Ja, und wir haben es geschafft, und das ist das Allerwichtigste für diesen Club, die Mannschaft, und das war vorher wirklich nicht das ausgegebene Ziel, nach einem großen Umbruch in die dritte Liga zu hieven.
Was? Ingo hat doch hier letzte Saison gesessen und hat gesagt, wir wären auf jeden Fall Erster, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, ich habe das gesagt, also wer soll sonst Erster werden?
Ja,
ich hatte ein sehr gutes Gefühl und deswegen habe ich auch gesagt, wir sind die absolute Nummer 1 und dann vielleicht noch Rot-Weiß Essen als Gegner. So ungefähr habe ich das gesagt oder gar nicht. Also da könnt ihr euch jetzt was von aussuchen.
Ja, einen Konkurrenten muss man ja nennen.
Ich befürchte fast eher oder gar nicht, ja, aber ich hatte Rot-Weiß Essen schon als Favoriten angesehen. Und das auch zwischendurch immer wieder deutlich gemacht. Und es war ja auch so, letztendlich, das muss man sagen, dass wir so eine außergewöhnliche Saison spielen, war ja nicht zu erwarten. Das kann man auch nicht planen, wenn uns das auch in die Schuhe geschoben wurde. Macht nichts. Aber wenn es was zu meckern gab, habe ich sicherlich an unseren Jungs nichts auszusetzen, an dem Funktionsteam und allen, die da mitgezogen haben, auch nicht. Aber letztendlich soll Fußball immer ein sportlicher Wettbewerb sein. Und insbesondere unterstreiche ich Sport. Und das war es in diesem Jahr einfach in vielen Phasen nicht. Und da hoffe ich, dass wir jetzt in einer anderen Liga sind und dass uns viele Dinge erspart bleiben.
Hast du jetzt gerade dann nochmal einen versteckten Gruß geschickt an die Hafenstraße?
Nein, ich habe einfach nur gesagt, dass ich mich auf einen sportlich fairen Wettbewerb freue. Und alles andere, was da passiert ist, das hat schon tief gesessen. Also da mache ich auch keinen Hehl raus. Und das ist hat mit Fairness zum Teil auch nichts zu tun gehabt. Aber ich will das jetzt nicht weiter ausführen. diese Schlammschlacht haben wir nicht mitgemacht, obwohl es weh tat, nie was zu sagen, aber wir haben es durchgehalten, Enno und ich, und wir haben uns auch, ja, ist ja nichts. Das, was ich jetzt sage, ist ja nichts. Also, wenn ich da so meinen Gefühlen hätte freien Lauf lassen können an manchen Tagen.
Hättest du wahrscheinlich auch gerne mal.
Dann hätte das schon anders. Ja, meine Frau hat das dann gehört, alles das, was ich sagen sollte. Und
laden wir die nächstes Jahr ein.
Ja, das wäre schon interessant. Ja. Die würde euch eine ganze Menge erzählen können.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, ja.
Wie viel von dem, was du dir vorgenommen hast, was deine Arbeit angeht, konntest du denn schon umsetzen? Oder waren Corona und auch Spielerabstellungen dann so Hindernisse, die das nicht zu 100% möglich gemacht haben? Als wir vor einem Jahr zusammengesessen haben, hattest du natürlich Pläne und Ideen. Wie viel davon konntest du umsetzen?
Ja, zu 100% etwas umsetzen ist immer schwierig. Aber ich glaube trotzdem, dass wir ganz viel von dem gesehen haben, was wir uns erarbeitet haben in der Vorbereitung, was wir uns vorgenommen haben. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Ich glaube, es geht erstmal darum, aus so einer jungen Mannschaft wirklich eine Mannschaft zu formen, die bereit ist, füreinander zu laufen, auch bereit ist, dem anderen etwas zu gönnen, nicht nur auf sich selbst zu gucken und dann eben eine klare Idee zu verfolgen, mit dem Ball, gegen den Ball, in den Umschaltphasen. Und optimal sollte sich jeder in diesem Jahr auch weiterentwickeln, auf ein neues Level kommen. Und ich glaube, das haben wir zum größten Teil auch geschafft.
Hat dich das groß weitergebracht vielleicht auch, dass man eben Spieler abstellen musste, wie Steffen Tigges, der ja in deiner Formation eine ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt, dass du dann improvisieren musstest beispielsweise? Hat dich das persönlich als Trainer noch weitergebracht, so kurzfristig auch teilweise reagieren zu müssen?
Ja, also wir haben schon relativ zeitnah da einfach auch nach Alternativen gesucht. Was können wir machen? Wir hatten natürlich nur einen klassischen Neuner, der diese Größe und Wucht hat wie Steffen. Und haben dann aber immer wieder auch Ala in der Spitze trainieren lassen beispielsweise, der das also in den Trainingsformen schon viele, viele Male vorher gemacht hat. Und deshalb konnte er, denke ich, auch diese Position so gut ausfüllen.
Wir hatten natürlich auch das Problem, dass mit Moritz Broschinski ein Spieler ausgefallen ist, fast komplett ein Jahr lang, der diese Rolle hätte einnehmen können, von dem wir da so viel erwartet haben. Und der ist uns natürlich auch weggebrochen. Und das war dann schon insgesamt ein Problem, wenn Digi dann weg war.
Ich gucke jetzt mal auf die nackte Bilanz. Wie viele Spiele wurden nochmal verloren, Flo?
Ich habe ja extra nochmal nachgeguckt. Eins, glaube ich.
Eins. Gegen den SV Rödinghausen war das, ne? Ist das besonders bitter? Gegen den Ex-Verein, diese einzige Niederlage.
Ja, es sind doch irgendwie dann auch immer so diese Geschichten, die der Fußball schreibt. Das muss man einfach so sagen. Ich glaube, dass es trotzdem ein Spiel war, was wir hätten gewinnen können. Wir haben Elfmeter verschossen, haben große Tormöglichkeiten in dem Spiel nicht genutzt. Aber diese Galligkeit, die Rödinghausen an dem Tag hatte, in der ersten Halbzeit, das ist etwas, was uns eigentlich immer auszeichnet. Aber an diesem Tag waren wir, was das betrifft, nicht auf dem Level, welches Rödinghausen hat. Das war, glaube ich, das lauteste Spiel der Saison ohne Zuschauer. Aber wie gesagt, also es war ein Spiel, das hätten wir auch gewinnen können, das hätten wir unentschieden spielen können. Und da gab es einige Spiele davon, die wir unentschieden gespielt haben, die wir hätten auch noch gewinnen können, aber es hätte auch eine Niederlage sein können. Und insgesamt glaube ich trotzdem, dass wir eher hinten raus immer was verschenkt haben, als dass wir dann was gewonnen haben. Wenn man mal guckt, wie oft wir dann in der 93. noch einen bekommen haben, umso bemerkenswerter, dass wir das dann so geschafft haben.
Das Spiel in Rödinghausen scheint es noch sehr vor Augen zu haben.
Ja, ich habe eigentlich jedes Spiel noch vor Augen.
Also die Niederlage war zu Hause,
Entschuldigung.
Und das war damals das erste Spiel, was wir hier in diesem kleinen Stadion durchgeführt haben. Das war also schon eine besondere Atmosphäre, die wir hier hatten. Und es war für die Jungs auch neu. Und da kamen dann so mehrere Dinge zusammen. Ein früher Rückstand, ein besonders heißer Gegner, muss man einfach sagen. Die haben uns schon ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob überrascht, aber zumindest waren wir schon in den ersten Minuten ein bisschen unter Druck und dann fielen auch zwei Traumtore. Ich glaube, der hat gar kein Tor mehr geschossen hinterher. Der
doch, 10 oder 11 hat er gemacht.
10 hat er gemacht, ja.
Ja, gut, die 10 oder 11.
Ja, macht nichts, aber das waren schon ungewöhnliche Tore, die da gefallen sind für Rödinghausen.
Jetzt hackt doch nicht immer so auf dem einen Spiel rum.
Ja, gut, aber das passte natürlich jetzt auch, hat er ja selber gesagt. Das sind die Geschichten, die der Fußball schreibt, ausgerechnet gegen den Ex-Verein verloren. Aber ich glaube, da kann man es ein bisschen einfacher verschmerzen. Also Saisonbilanz äußerst positiv, fast nichts auszusetzen. Jetzt springen wir mal weiter in die Vorbereitung, in die aktuelle. Ist die nach eurer Vorstellung verlaufen oder gibt es doch noch einige Sachen, wo du sagst auch als Trainer, oh, da müssen wir noch einen ordentlichen Schritt nach vorne machen, denn die dritte Liga ist ein anderes Niveau als die Regionalliga. Auch wenn die Regionalliga West, glaube ich, ja, würde ich jetzt schon mal behaupten, die stärkste ist, die wir in Deutschland haben.
Ja, ich denke, das wird auch jetzt, wird der Start zeigen, wenn die ersten Spiele zeigen, wie weit wir tatsächlich sind. Ich glaube schon, dass wir eine gute Mischung haben an Spielern, die eine gewisse körperliche Präsenz mitbringen. Davon haben wir jetzt den einen oder anderen leider abgegeben, dass wir ein paar richtige Zocker haben, die das Spiel schön machen. Wir haben ein paar Sprinter, wir haben laute Spieler. Also die Mischung passt. Ich glaube auch, dass wir uns in der Vorbereitung sehr, sehr gut entwickelt haben, dass jeder weiß, wie soll unser Fußball aussehen. Das wird sich natürlich dann über die Saison hinweg immer ein Stück weit auch verändern, anpassen und auch noch verbessern. Aber ich glaube, insgesamt sind wir da jetzt zufrieden. Die Ergebnisse gegen wirklich gute Gegner kann man nicht überbewerten, aber Zwolle in Erstligist unentschieden, Paderborn haben wir knapp gewonnen. Und dann haben wir gegen Paphos in Erstligist aus Zypern auch 1-0 gewonnen. Und ich sage, das war eigentlich der Stand, das war der Abschluss des Trainingslagers. Und dann haben wir ja auch sehr gestückelt gespielt und es ging dann eher darum, auch das gut zu steuern und auch dann den einen oder anderen Jungen dann abzugeben. Und es ging darum, jetzt die letzte Woche gesund zu überstehen, allen nochmal Spielpraxis zu geben. Das haben wir geschafft. Und wenn man was Positives mitnehmen möchte, dann ist es sicherlich, dass der Gegner nicht weiß, wie wir in Zwickau auflaufen.
Weißt du es denn selber schon?
Ja, man hat sicherlich jetzt zu diesem Zeitpunkt schon einen Großteil von dem, was am Wochenende passieren soll, im Kopf. Und trotzdem kann es sein, dass sich 2-3 Positionen noch verändern. Grundsätzlich auf die Aufstellung wird am Freitag erst stehen.
Was können wir denn dann noch erwarten, kadertechnisch? Informier uns doch mal bitte, Flo. Du bist doch der Redakteur hier bei den Ruhrnachrichten, nicht der Ingo.
Noch nicht. Mal gucken. Aber ihr habt ja also noch mal zugeschlagen.
Bin ich noch nicht der Redakteur, oder?
Ja, kann ja noch kommen, Ingo, oder? Ja,
zweite Karriere. Ja, zweite Karriere. Dritte Karriere.
Dritte Karriere. Dritte dann, Karriere.
Ja. Ich war erst Messdiener noch.
Das würde dann daran anschließen, ja.
Ich war auch mal Messdiener. Und du, Flo?
Nein.
Nein? Ingo? Auch nicht?
Ich bin raus.
Ich habe sogar vorgelesen. Das könnte ich jetzt auch. Aber lass uns mal, wir sind gerade in den letzten Zügen mit einem Spieler, das auch noch nicht, wo noch nicht alles geklärt ist, solche Transfers. Das habe ich vorhin schon mal jemandem erklären müssen, dass die dauern einfach. Das ist nicht so, dass man von VfL Kemminghausen zu Viktoria Derne wechselt und unterschreibt einen Zettel. Da sind eben viele Sachen, die eine Rolle spielen. Und ja, gestern habe ich gedacht, Vollzug, heute ist wieder vieles offen und deswegen ist das schwierig. Ja, und wenn man jetzt irgendwas bekannt gibt und das klappt dann hinterher nicht, dann muss man so viel erklären, das verstehen dann viele gar nicht. Ja, also von daher ist das schwierig. Wir sind bei der Arbeit noch, aber wir haben auch noch, wir sind mit einigen Spielern seit Monaten in Kontakt und ich denke, dass wir auch noch 2-3 Spieler verpflichten werden. Ja, das war ja in unserem Sinne. Aber ob es jetzt ein Innenverteidiger ist, das weiß ich nicht. Das muss man einfach abwarten.
Ja, soll im Endeffekt auch egal sein, aber vielleicht kannst du auch mal kurz erklären, weil es gibt den einen oder anderen Hörer, den das sicherlich auch interessiert, woran scheitern dann eventuell solche Transfers noch oder warum dauert es vielleicht noch länger, wenn es immer wieder heißt, da müssen noch Details geklärt werden? Worum geht's da generell?
Ist ja, das wenn nur es das jetzt Geld? Ein Spieler ist, wenn es jetzt ein Spieler ist, der dessen Vertrag ausläuft, dann ist alles einfach. Da muss man sich mit dem Spieler einigen, idealerweise mit dem Berater auch noch und dann werden die Dinge unterschrieben und dann kann das eingereicht werden und es kommt zur Spielberechtigung. Wenn es so ist, dass ein Spieler noch einen laufenden Vertrag hat, dann müssen diese Dinge aufgelöst werden. Und da kann man jetzt nicht seinen alten Vertrag zerreißen. Da gibt es so viele Formalitäten, die die Fußballverbände erfüllt haben wollen. Formalismus, wie es in Deutschland ja auch bekannt ist, in vielen Ecken gibt. Ich will das jetzt nicht kritisieren. Das hat vielleicht auch, da haben sich irgendwelche Leute was bei gedacht. Und das wird dann auch schon stimmen. Aber es ist dann auch so, Verträge müssen von Juristen überprüft werden. Und jeder hat da seine bestimmten Vorstellungen, wie Formulierungen aussehen müssen und so weiter. Und dann geht es nicht nur um Nullen, sondern es geht auch um endgültige Formulierungen. Und da kann ich dann nur zuschauen und kann diesen Mailkontakt zwischen den Vereinen immer nur begleiten und lesen. Und ja, das ist alles wichtig und dauert dann eben auch. Und das sind dann auch Details. Und manche meinen, da fehlt dann eigentlich nur noch der Griff ins Portemonnaie. Dann legen wir noch ein paar Cent dazu und dann sind die Details geklärt. Aber das ist nicht alles.
Muss man denn das Portemonnaie so viel mehr aufmachen, jetzt wo man in der dritten Liga spielt? Kommen dann die Spieler und sagen, ja, ihr seid ja Borussia Dortmund, ihr spielt in der dritten Liga, das ist ja sozusagen der größte Verein, den die Liga hergibt, wenn jetzt auch nicht vom Etat her und auch nicht von den Ergebnissen sozusagen, von den sportlichen generell, weil natürlich andere Vereine oder Absteiger aus der zweiten Liga stehen da ja eigentlich drüber, also so meine ich das mehr oder weniger. Aber musst du das Portemonnaie da mehr aufmachen, weil die sagen, ihr seid ja jetzt Drittligist?
Ja, das passiert schon mal. Letztendlich verhandeln wir mit den Jungs und da haben Enno und ich auch Wert darauf gelegt. Als wir uns um neue Spieler gekümmert haben, war es dann so, bis auf einen Fall war es dann bei allen so, dass es ligaunabhängig war. Und ich möchte die Jungs wir möchten die Jungs für Borussia Dortmund begeistern, für unsere Sache. Und das muss ligenunabhängig sein. Ja, das ist so. Und wenn da, ja, in einem Fall habe ich da auch Verständnis für gehabt, der wollte dann wirklich nur kommen, wenn wir es schaffen. Ja, da haben wir uns dann drauf eingelassen, aber alle anderen, die wären auch so gekommen. Und von daher ist das mit dem Geldbeutel so eine Sache. Wir haben ja als Verein erstmal finanziell nichts davon. Alle anderen Vereine bekommen da, ich weiß nicht, 1,5 Millionen oder wie viel Fernsehgelder das sind. Und die zweiten Mannschaften sind da ausgespart. Dennoch ist es richtig, der eine oder andere will dann schon eine Mark mehr verdienen als in der Regionalliga West. Aber das kann man auch in Verhandlungen einigermaßen eindämmen beziehungsweise auf vernünftige Bahnen lenken.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Vorbereitung. Wo hakt es eventuell noch? Wo bist du noch nicht zufrieden?
Ja, also die Ergebnisse haben ja gezeigt, dass wir das eigentlich insgesamt sehr gut machen. Wir haben eine gute Qualität bis ins letzte Drittel. Und da haben wir zumindest jetzt hinten raus zum Ende der Vorbereitung gesehen, dass uns da nochmal ein bisschen die Gradlinigkeit weggeht. Da müssen wir einfach zielstrebiger werden und auch unsere Chancen nutzen. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt sein wird in dieser Liga, dass du die eigenen Chancen, die du hast, vorne auch nutzt, um einfach auch den Gegner ganz anders unter Druck setzen zu können. Das ist etwas, was wir im letzten Jahr auch zu Beginn der Saison sehr, sehr, womit wir auch zu kämpfen hatten und uns dann aber die Saison hinweg gut entwickelt haben. Also ist eine junge Mannschaft und trotzdem glaube ich, dass wir insgesamt noch an Qualität gewonnen haben.
Das heißt, du gehst sehr, sehr zuversichtlich in die neue Saison.
Ja, ich bin grundsätzlich positiv und warum soll ich jetzt schon mit vollen Hosen in die Liga gehen? Ich glaube, wir haben eine tolle Mannschaft. Die Jungs sind entwicklungsfähig. Wir gucken, ob wir noch auf der einen oder anderen Position Verstärkung finden. Wenn nicht, sind wir gut aufgestellt.
Okay, das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Also du sagst, wenn der Kader so bleibt, wie er ist, was ja passieren könnte, also ist unwahrscheinlich, aber könnte passieren, seid ihr trotzdem gut genug aufgestellt, um auch einen Klassenerhalt zu schaffen in dieser Liga?
Das ist das oberste Ziel und wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, dass gerade zu Beginn wird man dann sehen, auf welchem Stand die Mannschaft ist und ob wir dieses körperliche, intensive Spiel adaptieren können. Nun fehlt uns der ein oder andere, der gerade diese Körperlichkeit mitbringt. Und von daher sind wir sehr gespannt, auch wie die ersten Spiele jetzt laufen. Aber insgesamt bin ich davon überzeugt, dass wir eine gute Mannschaft haben und dass wir den Klassenerhalt schaffen können.
Ist denn die Physis der größte Unterschied zwischen der vierten und der dritten Liga, dass es einfach viel, viel körperlicher zugeht?
Ja, ich denke, das ist ein richtiger, richtiger Parameter und ein wichtiger Parameter. Aber du hast natürlich auch qualitativ, individuell natürlich noch viel mehr Qualität in allen Mannschaften. Ja, und deswegen ist es für uns gut und für unsere jungen Spieler gut, jetzt nach dem erfolgreichen Jahr, und ein Großteil ist dabei, den nächsten Step auf einem neuen Level gehen zu können.
Also für mich ist der größte Unterschied der, dass in der dritten Liga immer mehr Spieler spielen, die in der ersten und zweiten Liga Erfahrungen sammeln konnten, wogegen es dann in der Regionalliga West oft so ist, wenn da jemand verpflichtet wird von irgendeinem der größeren Vereine dort und hat dann 150 Drittligaspieler, ist das schon was Besonderes. Wenn dann einer dabei ist, der auch schon 100 Zweitligaspieler hat, ist das was Außergewöhnliches. Und die dritte Liga ist eigentlich überspült von Spielern, die in der ersten Liga schon waren, zweite Liga schon waren, aber da jetzt nicht mehr an dieses Spitzenniveau herankommen, aber für die dritte Liga eben noch außergewöhnlich gut sind. Ja, das wird ja, meine These wird da bestätigt dadurch, dass es aus der dritten Liga selten Spieler gibt, die für Millionenbeträge transferiert werden. Ja, das ist dann eben ein anderes Klientel, was dort vorliegt. Aber das Niveau insgesamt ist schon für unsere Jungs herausfordernd. Das muss man einfach sagen. Ja. Ich wüsste jetzt keinen, der aus der dritten Liga zu irgendeinem Erstligisten gegangen ist in Deutschland. So spontan fällt mir im Moment keiner ein für ganz viel Geld.
Wir werden bestimmt einen finden.
Ja, du hast ja jetzt die Gelegenheit dazu, mit deiner Expertise hier zu glänzen.
Nee, mir fällt auch keiner ein.
Du hast auch ein Lexikon da, ne, glaube ich, dabei.
Das war ein Lexikon. Mobiles Lexikon.
Mobiles Lexikon. Ja, du aber, glaube ich, auch.
Ich auch, ja. Ich will jetzt aber nicht stören.
Ja, also halten wir fest, der Kader ist eigentlich gut aufgestellt, aber er könnte noch ein bisschen optimiert werden. Und Enno hat das gerade mehr oder weniger bestätigt. Klassenerhalt ist das oberste Ziel.
Ja, also wer da einmal schnuppert an der dritten Liga, der möchte da auch drinbleiben. Das ist doch klar. Es ist jetzt so, dass ich mir nicht täglich Sorgen um den Klassenerhalt mache im Moment noch. Ja. Aber spannend ist das natürlich, wenn man sieht, wie viele Punkte man braucht, um die Liga zu erhalten bei 4 Absteigern, sind das immer so in der Regel 42, 43, 44 Punkte und das ist schon mal ein Brett. Ja, aber ich denke da jetzt wirklich, wir gehen da optimistisch an die Geschichte. Natürlich es ist jetzt nicht unser bestes Team, was wir uns so vorgestellt haben, was jetzt in den ersten 2-3 Wochen aufs Eis geführt wird. Aber letztendlich haben wir gute Spieler und die Jungs sind auch scharf darauf, zu zeigen, was sie können. Und irgendwie werden wir es dann schon auch überstehen.
Ihr beide wisst das ja. Erklärt mir bitte, wie Bayern Münchens zweite Mannschaft einmal Erster werden kann und dann absteigt. Wie ist das möglich? Warum ist das so eklatant, dieser Unterschied innerhalb von einem Jahr?
Ja, das ist ja aus der Ferne schwer zu beurteilen. Was man aber auch sagen muss, wenn man, glaube ich, die Hinrundentabelle sieht aus dem Meisterjahr, da waren sie 14. 14. oder 15., ich bin mir nicht ganz sicher. Und werden am Ende dann aufgrund einer wahnsinnig starken Rückrunde, wo alles dann auch zusammenkommt, Erster. Sie hatten, und das war, glaube ich, auch Parameter, einen richtigen Torjäger mit Vrieth, der vorne wirklich sehr, sehr viele Tore gemacht hat. Und es ist sehr wichtig, in dieser Liga einen richtigen Torjäger zu haben. Ja, haben einfach dann auch Säulen mit älteren Spielern gehabt im Zentrum, woran die Jungen dann auch wachsen können. Haben aber in dem Jahr auch mit Cousins und wer nicht alles dort gespielt hat, natürlich auch eine brutale Qualität gehabt. Und trotzdem, Hinrundenstand war 14. oder 15., dann Meister, das war Wahnsinn. Und trotzdem sieht man dann in der nächsten Liga, da kommen dann wieder viele neue junge Spieler dazu, der Torjäger nicht dabei und den konnten sie so in dieser Form auch nicht ersetzen.
Ihr habt ja einen guten Torjäger, habe ich gehört. Also das sollte für euch nicht das Problem sein. Ingo hört nicht zu.
Ja, wollen wir jetzt über Tiki reden? Nein, wir haben Ted Tatamusch geholt und ich hoffe, dass der seine Tore schießen wird und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ich will jetzt erstmal hoffen, dass Tiki sich oben durchsetzt. Und dass er dann zu uns kommt, wenn er Spielpraxis braucht. Das ist erstmal das, was ich mir wünsche. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also ich möchte auch noch was zu Bayern München sagen. Nach 10 Jahren ist denen also gelungen, wieder aufzusteigen in die dritte Liga. Haben dann in der Regionalliga Bayern ein Gerüst gehabt, das sie mitgenommen haben in die dritte Liga. Hier und da noch eine Verstärkung und dann klappt das. Dann sind 2 Jahre rum und die meisten Spieler müssen gehen. So, dann baust du alles wieder neu auf, so wie hier auch. Wir haben ja in jedem Jahr 10 neue Spieler, die wir holen müssen, und weil die in der Regel nur 2 Jahresverträge kriegen. Und dann hat Bayern München auch wieder eine neue Mannschaft. Und dann waren die noch in dem Flow, Meister geworden zu sein, und haben gedacht, das funktioniert alles so, es geht so weiter, haben in den ersten Monaten dann auch noch ordentlich mitgekickt und sind dann am Ende erst eingebrochen und abgestiegen. Und das geht mit U23-Mannschaften so. Also das kann uns im nächsten Jahr so treffen, das kann Freiburg so treffen. Das ist nicht planbar. Und ich habe vorhin noch gesagt in einem Gespräch, dass wenn du eine U23-Mannschaft haben willst, die garantiert, dass du nicht absteigst, dann müssen das 19-, 20-, 21-jährige Jungs sein, die bei uns spielen, die es garantieren sollen. Die sind dann vom Niveau her aber auch gut genug für die erste Liga, um da in so einem 18er-Kader zu sein. So gut musst du einfach sein, wenn du es locker schaffen willst.
Also im Prinzip unmöglich.
Ja, es ist nicht unmöglich, es ist schwer. Ja, aber das muss man auch so sehen. Oder man schüttet Jungs mit Geld zu, damit die in der dritten Liga spielen. Ob jetzt ganz egal in welchem Bundesliga-Club, dann in der zweiten Mannschaft. Aber das kann es nicht sein und das darf es auch nicht sein. Aber letztendlich, um dann einen Garantieschein zu haben, ist nicht unmöglich, aber ist schwer. Und Bayern München, da sind ja auch keine Dilettanten am Werk. Ja, das ist jetzt auch nicht so, dass die wissend in den Abstieg rennen. Ja, aber das kannst du eben nicht so steuern. Das funktioniert nicht mit so jungen Leuten.
Ich habe mir vorgenommen, nach einer halben Stunde ungefähr mit den Hörerfragen anzufangen. 30 Minuten 59 Sekunden standen gerade auf der Uhr. Gerade noch geschafft.
Das war meine Minute, die ich zu lange gequatscht habe.
Natürlich.
Über Rotweinmeißen habe ich aber nichts gesagt, sonst wäre es noch länger raus.
Nein, das war auf jeden Fall drin.
Was? Ich habe über Rotweißessen nicht gesprochen.
Alles gut.
Also nicht.
Nein, auf gar keinen Fall.
Das würde ich mal so gerne.
Ich habe ja nochmal nachgehakt, ob du Grüße geschickt hast an die
Hafenstraße. Nein, ich mach nicht. Kein Gruß.
Flo, möchtest du aktiver an der Runde teilnehmen, zum Beispiel mit dem Vorlesen der Hörerfragen?
Das wäre mir eine große Ehre.
Dann fang doch mal an.
Ja, die erste Frage ist nach Spielberechtigungslisten in der dritten Liga, ob sie da auch gibt von dem User. Das war ja letzte Saison durchaus ein Thema, wo wir jetzt wieder dann zu Rot-Weiß-Essen kommen.
Nein. Also diese Spielberechtigungslisten, die gibt es und wir haben es in den letzten Jahren immer so gemacht. Es dauert jetzt einige Sekunden, bis ich das erklärt habe. Wir haben es immer so gemacht, dass sämtliche U19-Spieler und Profis, die möglicherweise Spielpraxis brauchen, auf die Liste gesetzt werden. Und dann kommt man auf eine Zahl von 55, 56 Spielern. Das ist bei allen anderen U23-Mannschaften im Übrigen genauso. So, und wenn es dann Corona gibt und Corona-Regeln gibt und man erfährt, dass die Profispieler in Quarantäne müssen und auch keine Spielpraxis mehr erhalten können über unsere Mannschaft, dann stellt man die inaktiv. Das macht man einfach. Und wenn man das nicht macht und hat dann Corona-Fälle und welche in Quarantäne, dann stehen die immer noch auf der Liste und dann zählen die als einsatzfähige Spieler, obwohl die gar nicht zur Verfügung stehen. Und deswegen ist es schlau, wenn man die dann streicht. Das ist nicht nur schlau, das ist auch den Regeln entsprechend. Das ist das Normalste der Welt. Ich kann schlechten Haaland bei uns spielen lassen, wenn er in Quarantäne ist und in der Bundesliga spielen muss. So, diese Spieler haben wir dann runtergenommen, machte für den Verein und für uns auch keinen Sinn mehr. Die U19-Spieler waren gar nicht mehr im Training, die haben wir auch runtergenommen. Und nur noch die Basis, unsere 24, 25 Spieler, mit denen wir durch die Saison gegangen sind, auf der Spielberechtigungsliste gehabt. So, und wenn davon dann 15 oder 16 wegbrechen, kann man ein Spiel absagen, muss man ein Spiel absagen. Weil bei den übrigen 10 sind ja dann auch noch welche, die den Fuß gebrochen haben oder einen Kreuzbandriss haben. Zählt alles nicht. Ja, die gehören zu den Einsatzfähigen. Und von daher denke ich, habe ich das jetzt mal erklärt. So kommt man von 55 Spielern dann 30 Profis runter oder 25 Profis runter, 5 U19 Spieler runter auf die Zahl, die dann kolportiert wurde und da, was eine wahnsinnige Schummelei war, hat übrigens jeder Verein gemacht. Auch unser engster Vertrauter, der hatte jetzt keine erste Mannschaft zur Verfügung, aber U19-Spieler. Und die waren dann plötzlich gegen Ende der Saison auch von der Liste entfernt worden. Also ja, der eine mogelt, der andere mogelt nicht. Wir haben nicht gemogelt, wir haben alle Dinge gemacht, bevor es bei uns Corona-Fälle gab. Also ja, ich will mich dafür auch gar nicht entschuldigen.
Wenn du nichts falsch gemacht hast, brauchst du dich dafür auch nicht entschuldigen.
Eben. Und wer darüber diskutieren will, der soll das dann gerne machen. aber nicht auf so unflätige Art und Weise, wie man das so in verschiedenen Medien lesen kann. Und das ist einfach, ja, das geht mir gegen den Strich.
Bei uns konnte man das nicht lesen.
Ja, wenn ich nochmal auf die Berichterstattung zurückblicke, war es ja auch für uns schwierig. Ingo hat mir natürlich oder uns dann auch mal im Hintergrund ein paar Sachen erklärt, wie was läuft. Das wissen wir ja auch nicht, weil wir auch mit sowas selten bis nie was zu tun haben. Aber da muss man sich dann auch erstmal ein bisschen reinfuchsen, um es dann, aber ich finde, er hat es jetzt gut erklärt. Also
ich habe es verstanden.
Wer es bis jetzt noch nicht wusste,
der Enno hat es mittlerweile jetzt auch verstanden, wusste es vorher auch noch nicht.
Jetzt hat es wahrscheinlich verstanden.
Sehr gut. Nein, weil die Zahlen stimmt ja, ne? Die wurden so gespielt mit 55 Spielern und 25 und wenn du nur die Zahlen siehst, dann denkst du dir, hä?
Ja,
wieso machen das, die das? Warum geht das? Und
ja, und dann gab es ja hinterher auch noch diese Verhandlung und diese Einsprüche und dann wurde alles auf den Tisch gelegt, wann wir welche Spieler von der Liste genommen haben und welcher Sinn dahinter steckte und das lag dann den Anwälten vor und die haben dann große Augen bekommen und haben ihren Einspruch zurückgezogen, ja, und ich finde, dann bin ich wieder bei Fairness, sowas kann man durch ein einfaches Telefonat regeln. Ja, da muss man nicht irgendwelche Gerichte, aber das, ja, ich lass uns lassen. Ich komme sonst wieder nur in Bereiche, in die ich gar nicht kommen will. Frag den Enno was über Sport.
Das ja, ich muss da eine Sache muss ich da noch nachfragen. Kann man diese Spielerlisten ständig ändern oder gibt's da Fristen?
Also ich muss mal sagen, ich kann die gar nicht ändern. Ich kann eine Änderung beim Verband beantragen. Ich kann alles, was wir da tun und wenn wir ein Spiel hier spielen wollen oder in der Roten Erde oder wenn wir ein Spiel verlegen wollen oder wenn wir ein Heimrecht tauschen, das kann alles nur beantragt werden. Und das wird oft auch nicht genehmigt. Nur in diesem Fall musste das genehmigt werden, weil das in den Regeln stand. So ist das. Aber selbst an diesen Listen rumdoktern kann kein Mensch. Das können nur die Verbände. Und das ist auch gut so.
Aber das ist jetzt nicht so, dass du zum Beispiel zum 31. Januar, wo dann das Transferfenster wieder schließt, diese Liste dann einmalig bis zum Ende der Saison geändert haben musst, sondern danach kannst du auch noch ändern?
Ja, sicher. Das ist möglich. Wenn da zum Beispiel die Profis einen Spieler verpflichten in der Winterpause, dann kann er natürlich bei uns noch nicht auf der Liste stehen. Und wenn der spielberechtigt geworden ist für die Profis, dann muss ich ausdrücklich für unsere Mannschaft auch mal noch eine Spielberechtigung anfordern. Ja, da gibt's dann eben, da sind wir wieder bei den Formalitäten. Ja, und von daher ist das möglich.
Ja, okay, gut zu wissen, dann hätten wir das endgültig geklärt.
Ich kann noch ein Beispiel sagen, wenn es einen Profi gibt, der ein halbes Jahr verletzt war, dann ist der ja zunächst nicht sporttauglich, je nachdem wie schwer die Verletzung war. Und dann ist er bei den Profis nicht spielberechtigt, dann ist er für uns nicht spielberechtigt. Und irgendwann kommt er vielleicht im Februar, März, April wieder und dann kann man die Liste mit dem auffüllen, zum Beispiel.
Man darf nicht vergessen, dass Jadon Sancho auch mal aufgrund, ich glaube, da war eher mangelnde Spielpraxis das Problem, ne?
Ja, das war ganz zu Anfang, als er gekommen ist, da hat er mal in der A-Jugend gespielt. Ich kann mich an ein Spiel in Schalke erinnern. Dann hat er für uns in Uerdingen gespielt. Ja, das waren aber nur wenige Einsätze, die er hatte.
Aber von der Entwicklung her natürlich schon krass. Jetzt wechselst du für 85 Millionen zu Manchester und für 3 Jahre hast du noch in der Roten Erde gespielt.
Ja, aber da bin ich dann wieder bei meinem Lieblingsthema. Die ganz viele Spieler gehen über die U23, bevor sie was werden. Wie viele haben wir jetzt wieder bei der EM gehabt, die jetzt nicht so erfolgreich war? 15. Bei der WM waren es damals 16 Spieler, die U23-Spieler gewesen sind und später Weltmeister wurden. Also das ist oft so und das wird hoffentlich auch lange so bleiben. Und das passiert auch nur, wenn man nicht auf die Idee kommt, für die U23-Mannschaften eigene Ligen zu entwickeln. Das würde nämlich bedeuten, dass es Vereine gibt, die dann Woche für Woche zugucken und den Rahmen abschöpfen, ohne dass sie jemals auch nur eine Mark investiert haben. Gibt so Menschen, die sagen, das wäre das Beste, das ist nicht gut für die Jungs. Solch eine Liga. Ja. Ohne Aufstieg und Abstieg. Ohne Wettkampfhärte, nur so Freundschaftsspiele, bringt nichts.
Aber die Diskussion wird es weiterhin geben, glaube ich, von daher.
Ja, für Leute, die das dann am Ende nicht verstehen, weil sie haben ja hinterher in ihren Teams jede Menge U23 oder NLZ ausgebildete Spieler. Und da wird dann nur nicht mehr drüber geredet.
Eine sportliche Frage an den Trainer. Wie läuft die Kooperation mit Marco Rose bezüglich jetzt Spielerabstellung? Wen nimmt er mit? Wo sagst du lieber, nö, den würde ich doch lieber bei mir behalten, weil dann kriegen wir da ein Riesenproblem? Also Interessenskonflikt.
Ja, erstmal, also das die Kommunikation untereinander ist super. Wenn der Marco dann Spieler von uns braucht, dann ruft mich entweder der René Maric an oder der Otto Addo. Oder ich gehe eben rüber ins Büro zu ihm und ja, dann sprechen wir ganz klar darüber, wo er Spieler braucht, auf welchen Positionen, und das ist dann wenig verhandelbar.
Frage beantwortet.
Denn am Ende des Tages geht es natürlich auch primär um die erste Mannschaft und trotzdem versuchen wir natürlich auch das Optimum für uns in der zweiten Mannschaft, und da ist er auch sehr bedacht drauf.
Kannst du dich denn dann so frei machen, um zu sagen, das kann ich jetzt zu 100% nachvollziehen, oder musst du dann manchmal auch die Faust in der Tasche ballen und denk,
ja? Ja, jeder, der ehrgeizig ist und der das Maximum erreichen möchte, der möchte mit seiner besten Mannschaft spielen. Das ist doch klar, und da kämpft man dann für sein Team und auch für den Erfolg. Und so muss auch sein. Wenn einem das egal wäre, glaube dann, ja, dann weiß ich nicht, dann, das geht nicht als Cheftrainer. Ich kann das nicht. Und trotzdem ist es absolut nachvollziehbar, wenn einfach nur mal kein Innenverteidiger da ist, dass dann jemand benötigt wird. Und von daher ist alles klar kommuniziert, und wichtig ist, dass man dann ja gut miteinander spricht, und das ist bei uns jetzt hier der Fall.
Saisonziel hatten wir gerade schon, wird hier gefragt, darüber haben wir schon gesprochen. Hat das Team ein Mitspracherecht beim Saisonziel?
Ja, absolut, ganz wichtig. Wir haben immer einen Tag oder einen Nachmittag dazu genutzt, auch im letzten Jahr und auch in diesem Jahr im Trainingslager, wo wir dann gemeinsam uns auch Ziele abgesteckt haben, wo wir darüber gesprochen haben, wo uns auch gewisse Werte, die wir in der Saison und in der Gruppe pflegen wollen, wichtig sind. Und ja, das ist etwas, was uns auch im letzten Jahr begleitet hat. Wir haben ja hier diese Armbänder, die wir alle an den Spieltagen tragen. Das ist etwas, was in Österreich entstanden ist, und in ähnlicher Form haben wir es in diesem Jahr auch gemacht.
Ja, interessant. Warum auch nicht? Kann einen ja zusammenschweißen, solche Geschichten. Teambildende Maßnahmen, macht er davon eigentlich viel im Trainingslager? Das ist ja was, was in den letzten, sag ich mal, 10 Jahren richtig groß geworden ist im Sport.
Also ich bin kein absoluter Freund von diesen künstlich aufgepauschten Sachen, sondern wir haben ja letztes Jahr dann auch was gemacht, das muss nicht mehr Geld kosten, das muss einfach zusammenschweißen und in Erinnerung bleiben. Dann sind wir morgens um 4:30 bei klirrender Kälte und Regen auf den Berg marschiert. Und
mit, ich glaube, Ingo zusammen?
Ingo war nicht dabei.
Hattest du keine Zeit?
Aber ich war zu dem Tag nicht im Trainingslager. Ich hatte Aufgaben in Dortmund zu erfüllen, sonst wäre ich gerne mitgegangen.
Ja, sehr gerne.
Ich bin eigentlich so ein Bergfloh.
Bergfloh.
Sieht man mir nicht an, aber
so eine Bergziege wie bei der Tour de France.
Nein, nicht Bergfloh. Ja? Moment, Bergfloh. Also das ist dann wieder meine Altersklasse. Bergfloh hießen früher diese Radfahrer, die Berge hochgefahren sind, so wie jetzt der Tour de France-Sieger aus Slowenien.
Ja, genau.
Ja, das waren Bergflöhe, und das wäre mir auch gelungen. Ich wollte unbedingt dabei sein, aber die haben diese Wanderung nicht verschoben.
Er wollte unbedingt dabei sein, das kann ich irgendwie nicht glauben.
Das war tatsächlich der letzte Tag, dann, wir haben das Abschlussspiel gehabt und alle haben gedacht, okay, morgen geht's nach Hause, und dann habe ich gesagt, nee, morgen beim Abendessen, morgen früh haben wir noch was vor. Und ich glaube, dass das ein tolles Erlebnis für uns war, was uns tatsächlich, diese Bilder haben wir immer wieder auch in Erinnerung gerufen, gerade zum Schluss. Jetzt sind wir fast ganz oben, und dann kam dieser Corona-Stop, und es wurde schwerer und schwerer in den letzten Spielen. Aber wenn du ganz oben sein willst, dann musst du das gemeinsam packen, und das haben wir dann wirklich super gemacht. In diesem Jahr haben wir eine Fahrradtour gemacht, gemeinsam, was wirklich nicht ganz so anstrengend war, aber wirklich fantastisch, das Panorama. Auch das wird, glaube ich, keiner so schnell vergessen.
Ist ja auch nett da in den Alpen.
Also wenn das passen sollte mit dem Bergauf im letzten Jahr und zu Fuß gehen und die Quälerei, die dazu passte, dann muss ich sagen, waren es in diesem Jahr Fahrräder, wo du schon Angst haben musstest, wenn du dreimal in die Pedale getreten hast, dass du nicht schon von 0 auf 100 beschleunigt hast, diese E-Bikes.
Das sollte der Ingo nicht Bestes erzählen, dass diese E-Bikes hatten allerdings auch nur die zwei angeschlagenen Spieler und der Staff.
Ja, und wenn es also eine Bedeutung hat, dann würde es bedeuten, wir werden ganz locker durch die Liga gehen. Diesmal die Quälerei bleibt aus, sondern es wird E-Bike-mäßig laufen.
Ja, das war schon, also wir hatten schon ein paar Höhenmeter dabei, also das war schon auch anstrengend für die Jungs. Für uns weniger, wir haben das genossen.
Also ich mache das jetzt ein bisschen lächerlich, das war schon anstrengend, weil da ist unser...
Das Zugucken war anstrengend,
ne? Nein, nein, der Hotelbesitzer ist dabei, der war im letzten Jahr der vorläuft, der war in diesem Jahr der vorgefahren ist und der wird in ein paar Monaten den Mount Everest besteigen, dann wisst ihr, was das für ein Typ ist, der die Jungs dann also auch fordert, ja, und teilweise sogar an Grenzen geht, weil es für ihn keine großartige Belastung ist. Also Spaß beiseite, mit dem E-Bike ist jetzt nicht so, als wenn ich mit Oma durch die Gegend fahre.
Das ist kein reines Hotel, wo ihr da seid.
Und im Vorfeld der Tour hatte, Willi heißt er, ja. Hotelier, hat es sehr gut gemacht und hat dann gesagt, okay, letztes Jahr sind wir ja den Berg hochmarschiert und er ist vorweggegangen. Und er hat gesagt, und dieses Mal, jetzt sind wir in der Liga höher, fahren wir mit dem Fahrrad, aber es wird die härteste Tour, die ihr euch vorstellen könnt. Und die Jungs haben immer gewartet, wann kommt denn jetzt der Aufstieg? Aber es kam dann irgendwann das Restaurant.
Ah, die schönen Knödel wahrscheinlich, ne?
Ja, ja. Oh, italienisches Restaurant. Oh.
Das ist in Südtirol oder noch in Tirol, wo ihr da mal seid?
Tirol, das ist Kitzbühel,
Kirchberg. Ja, Kitzbühel, stimmt,
Kirchberg. Wir sind in Kirchberg, genau.
Also kurz vor der italienischen Grenze sozusagen.
Ja.
Seid ihr dann da rübergefahren über einen Brenner? Nee.
Nein. Mit dem Fahrrad nicht. Wollten wir erst, aber dann haben wir geguckt, sind 90 Kilometer und 1000.
Das waren die 80 Höhen. Zu viel, ne?
Ich hatte nicht genug Sprit im Tank. Ich wollte den Akku nur noch halb voll. Ich mache ja da den Besenwagen dann. Das muss ich ja. Jeder muss seine Funktion haben und ich habe die jetzt.
Ja, der Besenwagen, der hat ja die Karenzzeit.
Ja, ja. Unbedingt. Also der sammelt alles ein. Das ist ja bekannt. Und das habe ich jetzt gemacht. Und da wollten wir dann aber nicht da hoch. Das war. Ihr sollt uns hier nicht auf den Arm nehmen. Wir sind wegen ernsthafter Dinge hier.
Nein, man so muss aber Eindruck. Auch mal ein bisschen Spaß haben. Nein,
das könnte richtig.
Ja, finde ich schon.
Hab ich.
Haben wir auch, oder?
Ja, für die schlechte Laune, da ist er doch selbstverantwortlich.
Ja, eben. Da in der Kurve.
Mann.
Hier kommt auch eine lustige Frage. Wo würde ein mögliches Derby gegen die erste Mannschaft der Blauen nächste Saison ausgetragen? Finde ich auch nicht schlecht.
Ich denke, im Parkstadion, wenn es die zweite Runde zum Beispiel gibt, im Pokal.
Das war nett. Im Parkstadion. Fände ich tatsächlich nicht schlecht.
Ja, ist doch so. Ist doch mittlerweile wieder eröffnet. Ja, jetzt wollte ich euch mal was. Jetzt wollt ihr mich wieder auf den Arm nehmen. Nicht in der Arena. Ich habe Parkstadion gesagt. Man weiß nicht, wie viele Zuschauer erlaubt sind. Also von daher gebe ich zu, ich habe mich versprochen, aber ich rede mich jetzt einfach so wieder raus.
Ja. Den Ground habe ich aber schon. Parkstadion würde mich nicht reizen.
Das neue Parkstadion oder das alte?
Nein, das neue.
Das alte.
Kennst natürlich. Du das neue denn überhaupt?
Diesen Trainingsplatz für die Jugend. Oder das Internat oder wie man es auch nennen möchte.
Testspiele haben die da jetzt auch gemacht, U23-Spiele da.
Ja, es ist nicht schön da. Es ist eben Schalke. So. Also wenn ihr darauf hinaus wollt.
Da können wir die Schlagzeile machen. Haben wir die Schlagzeile schon.
Vielen Dank
fürs Gespräch. Es ist nicht schön, es ist halt Schalke.
Aber jetzt hack ich hier auf Schalke rum und da habe ich überhaupt gar keinen Grund. Wirklich nicht. Ihr habt mir das schön in den Mund gelegt, ja. Das muss
ich. Also ich möchte an dieser Stelle
unterstützen.
Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich mich mal wohlwollend über das Trainingsgelände der Schalke geäußert habe. Das ist allerdings auch schon 2 Jahre her. Ja. Also um irgendeinen Vergleich zwischen Dortmund und Schalke geht und die Frage war, wo Schalke denn vor Dortmund liegt.
Sie aber können nicht mehr weitermachen.
Gibt es so ja mittlerweile auch einen Baustopp.
Ja.
Oh, ist das so?
Ein Drama, ja. Leider.
Ich war jetzt länger nicht mehr da, Gott sei Dank. Ihr müsst übrigens als Erklärung wissen. Wir haben mal so viele Hörerfragen bekommen. Also jetzt während der Europameisterschaft hat es ein bisschen abgenommen, weil die Leute sagen, wir wollen über den BVB sprechen. Wir interessieren uns gar nicht für die Nationalmannschaft. Wir hatten mal so 50, 60 Hörerfragen. Kann man natürlich nicht alle vorlesen. Das sprengt ja komplett den Rahmen. Habe ich gesagt, es wird jede Hörerfrage vorgelesen, wo ein Lob für uns irgendwie drin vorkommt. Das haben die Hörer natürlich angefangen, in den letzten Monaten immer zu loben, damit die Frage auf jeden Fall vorgelesen wird. Aber erstmal klasse Podcast mit klasse Gästen. So, das vorab. Wie funktioniert eigentlich die Abgabe von U23-Spielern wie Knauf und Tigges an das erste Team? Gibt es Fälle, bei denen ein Veto eingelegt werden kann? Ich musste das jetzt vorlesen, wir haben ja schon drüber gesprochen, aber es gab Lob in der Frage, deswegen hatte ich keine Möglichkeit. So, deswegen ist es ja der beste Podcast, weil die Leute schreiben das wirklich, ihr könnt das gerne lesen, wenn ihr das nicht glaubt, weil Leute wie Enrico Maaßen eingeladen werden, nichts von Ingo Preuß in dieser Nachricht, ich weiß nicht warum. Erinnert stark an einen Handball-Podcast, wo einfach mal der Bundestrainer eingeladen werden kann. Ja, so ist das. Nun die Frage, wie sieht die Abstimmung zwischen U23 und Profis aus? Es wiederholt sich, ihr merkt das, aber auch da muss ich leider vorlesen. So, dann haben wir nochmal was zur Geschichte mit RWE und dann haben wir was auch sehr, sehr interessant ist, Ingo. Das wirst du vielleicht beantworten können. Die Inzidenz liegt bei 11, bei rund 60% Zuwachs pro Woche, heute waren es ungefähr 80%,
haben wir in 3 Wochen den Zuschauerausschluss, bevor die Saison begonnen hat. Wie wird der BVB den Fans diese Enttäuschung vermitteln können? Wäre ehrliche Kommunikation jetzt schon angebracht?
Boah.
Das ist keine leichte Frage, ich weiß es, aber die Zahlen sind relativ eindeutig.
Ja, da müsste ich jetzt noch Mathematik können und um die Prozentzahlen, die ihr gerade vorgelesen habt, dann auch noch zu verarbeiten, käme ich möglicherweise dann auf gleiche Ergebnisse, kann die aber nicht beeinflussen. Es gibt Vorgaben, bei was die Inzidenzwerte angeht. Ich glaube jetzt mittlerweile auch in Kombination mit den Werten, was Krankenhausbelegungen angeht. Ich weiß nicht, ob das da verrechnet wird. Und wenn die überschritten werden, dann gibt es eben wieder bestimmte Einschränkungen. Also da weiß ich nicht, da gibt es keinen unehrlichen Umgang mit dieser Geschichte, ja, weil das bringt ja auch niemandem was. Wenn ich jetzt sage, wir werden in 3 Monaten ein volles Haus haben können, ich weiß es doch gar nicht. Also von daher möchte ich den BVB, Corona und Inzidenzwerte und so weiter mit Ehrlichkeit und Unehrlichkeit gar nicht in Zusammenhang bringen, weil das auch gar nicht in der Macht des Vereins liegt.
Ja, und ich glaube, dass wir alle jetzt mit der Erfahrung von 15 Monaten Pandemie das auch ungefähr so einschätzen können, dass du nicht sagen kannst, was ist in 3 Wochen. Klar, also die Inzidenz wird jetzt irgendwann, oder ist schon wieder 2-stellig, glaube ich.
Gestern ich komme aus Solingen, in Solingen Inzidenz 49,7.
In Unna haben wir nur 4.
Ja, also. Aber das ich gucke ja auch jeden Tag nach. Und Kai Ruben, unser Sicherheitsbeauftragter hier im Verein, hat mir gesagt, Ingo, wenn wir bis dann und dann nur den und den Inzidenzwert haben, dann können wir zumindest die Tribüne wieder füllen. Da fieber ich natürlich drauf hin, obwohl ich auch weiß, und das macht mir am meisten Sorgen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen. Ja, und wer krank ist und wer sonst irgendwas fürchten muss, der soll das nicht machen. Aber alle anderen, die nehmen den Menschen doch die Möglichkeit, am normalen, relativ normalen Leben teilzunehmen. Ja, du kannst, das ist doch Wahnsinn, sowas. Wenn ich höre, dass wir 1 Million am Tag impfen lassen können und es geht noch nicht mal die Hälfte hin. Ja, also, und das sind die noch am lautesten schreien, dass sie eingeschränkt werden in ihrem Leben. Das macht mir einfach Sorgen. Ich habe das vorhin im Radio noch gehört und das nervt mich auch. Also da gibt es nichts. Ich kann das nicht verstehen.
Ihr werdet das wahrscheinlich jetzt nicht so klar sagen, aber gibt es auch Spieler, die Probleme damit haben, sich impfen zu lassen?
Bei uns sind alle geimpft. Wir haben schon den einen oder anderen auch wirklich überzeugen müssen, aber am Ende des Tages haben es dann wirklich auch alle gemacht und ja, die meisten auch schon die Zweitimpfung jetzt bekommen. Wir haben nochmal eine kleinere Gruppe, die dann am spielfreien Wochenende die zweite Impfung bekommt. Ansonsten, ja, sind bei uns alle durch.
Das ist doch eine sehr gute Nachricht. Flo, du auch schon?
Super, ich bin auch schon durch, ja.
Ja, für uns ist das ganz schön, aber es bringt ja letztendlich auch keine totale Sicherheit. Das muss man ja auch sagen. Aber wenn Geimpfte auf Geimpfte treffen, dann minimieren wir doch das Risiko um was weiß ich, fast 100%. Und wenn Geimpfte auf nur Getestete treffen, weiß ich nicht, was das soll. Ja, also ich persönlich habe mal eine klare Meinung, ich würde Geimpfte ins Stadion lassen und die anderen nicht. Oder wer es hatte, natürlich, ist ja klar.
Danke, Frage. Danke.
Ja, also das ist ja sonnenklar, aber dann auch nur in den Monaten. Also da bin ich so und da werde ich sicherlich viel Kritik ernten, aber es steht ja jedem frei, sich impfen zu lassen. So, und dann kann man das auch machen. Und wenn ich da nur allein an die letzte Europameisterschaft denke, wie viel Tausend von Leuten sich da infiziert haben, ja, dann ist das schon bitter. Aber ja, man kann es ja auch mal ausprobieren.
Ich hatte es war nicht toll, hat keinen Spaß gemacht.
Glaube ich.
Also von daher.
Ja, wobei man da natürlich nochmal differenzieren muss, was Zuschauerauslastung angeht. Wenn wir jetzt von, was weiß ich, was war Budapest, 60.000 oder was?
65.000, glaube ich.
Und ich wünsche mir auch, dass das Stadion wieder voll ist in Dortmund, da 80.000 Leute und alles. Wer wünscht sich das denn nicht? Das ist doch. Es sind schwere Zeiten jetzt und dass wir da nicht dran vorbeikommen an diesen Werten, das war doch klar, als es in England und Holland und überall in Spanien wieder hochging. wir müssen doch nicht glauben, dass wir dran vorbeikommen, nur weil wir aus Deutschland sind. Aber letztendlich sind es nicht die Politiker, sondern sind es wir ganz alleine, wir Menschen, die sich da mehr am Riemen reißen könnten.
Rote Erde übrigens, da werdet ihr alle Spiele spielen, egal ob Zuschauer zugelassen werden oder nicht?
Das ist erstmal Vorgabe. Unser Ausweichstadion ist ja Signal Iduna Park.
Okay, also ausgeschlossen, dass er hier in Brake irgendwelche Drittligaspiele absolviert, egal ob Zuschauer oder nicht?
Das denke ich, ja.
Okay.
Aber da bin ich, da war, diese Antwort hätte ganz klar Kai Ruben abgeben können, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich richtig liege jetzt mit meiner Antwort.
Gehe ich von aus.
Da habe ich noch eine Frage.
Ich habe auch noch eine Frage. Jetzt frag den Enno. Ich bin hier nur am Quatschen hier. Das ist,
Na, dann mach ja, du jetzt also, erst, damit es wieder fair aufgeteilt
ist. Genau. Also ich, ist ja schon fast wie bei Kohl und Schröder. Schröder hat immer geredet und Kohl hat gewonnen.
Okay. Enno? Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Dass erfahrene Spieler insbesondere für U23-Teams eine wichtige Rolle einnehmen, ist klar. Inwieweit bzw. in welchen Teilbereichen auch abseits des Platzes füllen Spieler wie Niklas Dahms, Marco Hober und Franz Pfanne diese Führungsrolle aus?
Ja, die Jungs machen es sehr gut, deswegen sind sie auch bei uns und wir haben mit Franz den Vertrag verlängert. Wir haben mit Hobi, der schon auch vor meiner Zeit lange hier war, jetzt auch nochmal den Vertrag verlängert und ich denke auch, dass es bei Nick so sein wird, dass wir versuchen werden, ihn noch länger an uns zu binden. Ich glaube einfach, dass sie keiner von denen wirklich richtige Lautsprecher sind, also wie man jetzt sich den Führungsspieler auf dem Platz vorstellt, der dann da wild gestikuliert und rumschreit. Ich glaube, Franz ist einfach mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, wie er sie mitreißt auf dem Platz. Niklas ist jemand, der sehr ruhig und besonnen ist, neben dem Platz, auf dem Platz. Das ist gerade für junge Innenverteidiger, glaube ich, eine sehr wichtige Komponente. Und Hobi hat einfach gerade im zwischenmenschlichen Bereich große Fähigkeiten und deswegen nicht nur der fußballische Wert, weil alle drei sind sicherlich in ihrer Art, wie sie Fußball spielen, besonders für uns. Sie haben auch ihren sozialen Wert in der Gruppe.
Dann hätten wir das auch geklärt. Ich habe eine sportliche Frage. Jetzt ist Flo dran mit seiner Nachfrage in Richtung Ingo.
Zur Roten Erde hatte ich noch eine Frage. Musstet ihr da irgendwie was aktualisieren? Stichwort dritte Liga oder investieren?
Ja, ganz sicher, weil die Spiele ja alle live übertragen werden im Fernsehen. Und von daher musste da einiges getan werden. In diese Arbeiten bin ich aber nicht involviert. Auch das macht dann.
Aber sehen wir dann in zwei Wochen.
Ja. Wir haben dann auch nicht mehr unsere Stammplätze wie in den letzten Jahren immer da oben unter der Sprecherkabine. Das müsste dann für die Filmteams geräumt werden. Und mal gucken.
Bin ich gespannt.
Ich auch.
Ist aber alles einfacher für Leute, die zugucken wollen. Alles bei Magenta TV. Magenta Sport, Entschuldigung.
Wer nicht ins Stadion kommen möchte, ja.
Unbezahlte also, Werbung, muss ich markieren an der Stelle.
Ich weiß jetzt nicht, in welcher Weise unsere Übertragungen noch weiterlaufen und parallel weiterlaufen, weil wir haben ja in diesem Jahr mit unseren Kameraleuten und Filmern da große Erfolge gehabt, da muss ich sagen. Ja. Ein Spiel war, da waren sogar 300.000 Leute, die das dann insgesamt sich angeschaut haben. Also zumindest Zusammenfassung oder so. Und das war schon viel. Oder in Wuppertal war es auch sechsstellig. Das war außergewöhnlich. Ich weiß nicht, inwieweit das noch weitergeht.
Ich glaube, die höchste Zahl war trotzdem das Spiel gegen Schalke.
In Schalke, ja, im Parkstadion. Deswegen habe ich da so herrliche Erinnerungen dran. Es ging 5-1 aus, ne? nach Rückstand.
Ich habe da gerade noch so gedreht, das Spiel.
Ja, so gerade gedreht. Knapp, ja. So, jetzt lachen wir gerade noch einen Satz auf der Zunge, den lasse ich jetzt aber weg. Den lasse ich weg.
Ich hake jetzt nicht nach, aber sag mir doch, wie viele Zuschauer dürfen jetzt beim ersten Heimspiel gegen Waldhof Mannheim denn überhaupt ins Stadion Rote Erde?
Voraussichtlich.
Voraussichtlich, hoffen wir.
Also bei unserer letzten Sitzung in Frankfurt war es so, dass 50% von 50% die Rede war, aber immer in Abhängigkeit von den jeweiligen Behörden der einzelnen Städte. Und da kenne ich jetzt den aktuellen Stand nicht. Das ist auch wieder eine Sache vom Kai, da muss ich.
Also 10.000 ist, glaube ich, Kapazität, ne?
10.000, genau. Lass uns, wenn wir 3.000, 4.000 Leute da rein bekämen, wäre ich schon sehr zufrieden im Spiel gegen Mannheim. Wäre eine geile Geschichte.
Auf
jeden Fall.
Ist clever von Türk Gücü, dass die einfach im Olympiastadion spielen. Können die mal mit 30.000? Wobei wenn ich glaube 25.000 ist das kommen, Limit, ja. Aber trotzdem. Ja, ich habe auch leichte
Zweifel. Ich glaube nicht, dass die so viele Fans haben. Nein.
Aber den Ground habe ich noch nicht.
Aber auch ganz ehrlich, es ist mal wieder interessant, auf einmal das Olympiastadion im Fernsehen zu sehen. Ne?
Ja,
wo eben. Die das erste Mal da
ich
gespielt
bin noch nie haben, drin gewesen, wow. Von daher freue ich mich sehr auf dieses Spiel.
Ja. Du warst noch nie im Olympiastadion?
Nein, also ich war schon in sehr, sehr vielen Stadien, aber im Olympiastadion in München tatsächlich noch nicht.
Ja, das war sportlich der schönste Moment meines Lebens. Als der Lars das 3-1 geschossen hat, das muss ich schon sagen.
Da warst du im Stadion dabei?
Da war ich im Stadion dabei, ja, das ist so. Ja. Ich glaube, da war ich 7.
4.
Mathe ist nicht seine Stärke.
Nee, eben, sonst hätte ich dir auch bessere Auskünfte vorhin bei der Frage
gegeben. Glaube ich auch. Ja. Wir haben noch 2-3 Hörerfragen.
Ich habe auch noch eine.
Ach, bitte.
An Enno, wie wichtig könnte denn der Faktor Fans dann werden für eine Mannschaft, die
ja, gegen
Abstieg spielt?
Ich glaube, sehr wichtig. Man hat ja auch gemerkt, dann die Spiele zum Schluss, die wir dann vor ein paar Zuschauern machen konnten, das und die durften, mussten sich auch noch sehr verhalten, dann auf der Tribüne benehmen, dass das schon auch was mit der Mannschaft gemacht hat. Ich glaube, es wäre für uns alle schön, wir wünschen uns alle, wenn man Fußballer ist, dann möchte man auch ein volles Stadion, aber es muss möglich sein.
Ja, und du kennst das ja noch gar nicht, ne? Hast mir ja
Das ist etwas, was ich natürlich so in keinster Weise bisher hier hatte, aber gut, die anderen Jungs auch nicht, bin ich nicht allein oder die meisten Jungs nicht, die hier sind.
Ein paar Hörerfragen haben wir, wie gesagt, noch. Ich dachte,
bitte.
Du
wolltest
nochmal. Ja, okay. Oh, das ist gar keine Frage, steht. Wollte nur sagen, dass ich mir keinen besseren Trainer für unsere U23 vorstellen kann.
Vielen Dank.
Und nochmal eine Frage an Enno. Aktuell scheinen unterschiedliche Systeme bei Profis und U23 geplant zu sein. Inwiefern werden solche Entscheidungen mit dem Trainerteam der Profis abgesprochen?
Ja, also wir arbeiten da schon autark und trotzdem unterhalten wir uns natürlich grundsätzlich, wie wollen wir Fußball spielen? Und das ist schon nicht schlecht, wenn sich das in gewissen Ansätzen auch ähnelt. Und trotzdem, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man flexibel bleibt. Man kann nicht auch nicht in der dritten Liga, im Optimalfall auch nicht in der Regionalliga, wenn du es nach ganz oben schaffen willst, immer das Gleiche machen, sondern du musst immer gewisse Anpassungen vornehmen, aber du musst deine Art, Fußball zu spielen, nicht komplett verändern. Und dann reden wir nicht immer davon, dass wir Dreierkette oder Viererkette spielen. Ich glaube, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Prinzipien, wo das sehr ineinander übergeht.
Ist ja heutzutage sowieso so, dass die Systeme eigentlich fließend ineinander übergehen. Kommt auch darauf an, ob du Ballbesitz hast oder nicht. Also man muss flexibel sein, wenn man heute erfolgreich Fußball spielen will.
Absolut.
Und für uns ist doch das Wichtigste, dass die Jungs, die dann oben anklopfen und mitmachen müssen, die Aufgaben, die ihnen gestellt werden, erfüllen können. Und dabei sind dann Spielsysteme, wie ich finde, grundsätzlich nicht das Problem.
Letzte Hörerfrage, Flo. Geht ja an dich, bitte. Also nicht an dich, sondern wird von dir
gestellt. Ich lese jetzt vor, ne? Toll, dass nun auch mal Fußballfachleute im besten Podcast der Welt zu hören sind. Das Lob gilt euch beiden, glaube ich, und uns eher weniger. Meine Frage, die U23 des BVB spielte letzte Saison sehr oft mit einer Dreierabwehrkette. Was sind die Vor- und Nachteile dieses Systems und wird die Viererkette in den kommenden Jahren abgelöst werden?
Oh. Nein, das Vor- und Nachteile. Ich glaube, du musst erstmal gucken, was gibt dein eigener Kader her? Hast du klassische Außenverteidiger? Wir haben zum Beispiel schon, ich hatte im Kopf, dass wir ein 4-3-3, 4-2-3-1 spielen, hatte allerdings aus der Vergangenheit immer wieder auch im 3-5-2 und 3-4-3 gespielt. Und es war dann eben so, dass wir sehr, sehr viele gute Offensivspieler hatten und sehr gute Außenspieler. Wenig wirklich richtig gute Außenverteidiger. Und deshalb haben wir uns entschieden, das mit der Dreierkette aufzubauen. Dass wir sagen, okay, wir haben mit Nick einen Erfahrenen in der Mitte und da können junge Innenverteidiger links und rechts neben wachsen. Wir haben wahnsinnig viele Offensivspieler und wir wollten die besten Spieler aufs Feld bekommen. Und ich glaube, das ist uns dann auch gelungen, wenn man sieht, wie viele Tore wir gemacht haben.
War ganz solide, die Offensive, muss ich sagen. Fand ich okay.
Geht immer besser. Wir haben, wie gesagt, viele Tormöglichkeiten nicht genutzt. Aber ja, ich sag mal, 2/3 der Saison haben wir das wirklich sehr gut gemacht.
Zum Problem wird es dann, wenn man keine Torchancen mehr kreiert.
Das stimmt. Ja. Und jetzt werden wir natürlich auch auf Reihen treffen, die noch organisierter, noch wuchtiger daherkommen. Und das wird sehr spannend.
Aber ich glaube, bei den Systemen kann man ja auch mal sagen, dass das so Phasen sind. Es gab ja auch eine Phase, wo der klassische Neuner völlig out war, dann falsche Neun.
und so weiter. Und jetzt guckst, wenn du die Nationalmannschaft anguckst, denkst du ja, wo ist er denn, der Mittelstürmer? Der hätte bei der EM dann durchaus für Gefahr sorgen können.
Also wir versuchen schon grundsätzlich auch den Kader so aufzustellen, dass wir für die jeweiligen Spieler, für die jeweiligen Positionen unterschiedliche Spielertypen finden. Damit bist du einfach flexibler. Du brauchst nicht jedes Mal das System verändern, sondern du lässt zwei andere Jungs spielen und das ist schon automatisch ein anderes Spiel, weil der eine geht eher in die Tiefe, der andere kommt eher dem Ball entgegen. So, und ich glaube, dass das auch interessant ist, neben dieser Systemflexibilität auch unterschiedliche Typen auf den jeweiligen Positionen, die das Spiel schon verändern. Und dann vielleicht auch das System in Ballbesitz mal zu verändern, mit, dass man nicht symmetrisch spielt. Okay? Dass man vielleicht einen Flügel doppelt besetzt hat, einen Flügel einfach besetzt. Aber ich will auch nicht zu viel ins Detail gehen.
Doch,
aber
gerne.
Mit solchen Dingen spielen, denn wenn man sowas macht, ist es schwieriger auch als Defensivmannschaft, sich dann dem Gegner zuzuordnen. Und so kriegst du vielleicht den einen oder anderen Spieler mal überraschend frei.
Also Flexibilität ist Trumpf.
Ist der perfekte Spieler eigentlich der Flügelspieler, der auf beiden Seiten spielen kann?
Ja, also ich hab's gerne.
Das dachte ich mir.
Wenn er dann noch klassischer Neuner und Zehner ist, ist es umso besser.
Super. Ja.
Also
einer, der alles kann.
Das ist ja am besten.
Und noch bezahlbar ist. Ingo, erklär mir doch bitte noch und allen Hörern noch abschließend, weil du guckst schon, also du schielst schon so auf den Kuchen, du wartest, dass es jetzt gleich zu Ende ist.
Ja, hier ist aber auch Pflaumenkuchen und das darf kein Omen sein. Ich weiß nicht, ist die Zeit denn schon gekommen für Pflaumenkuchen?
Also es soll Pflaume sein,
statt Omschild. Ja, aber ich will dann mich eher da gleich, der Mohnkuchen ist schon fast weg da, nur noch so, ich werde dann eher am Pudding platzieren. Passt auch besser zu meinem Körperbau.
Das lassen wir mal so stehen, ne? Ja. Aber abschließend, da haben einige nachgefragt, also habe ich zumindest zuletzt so mitgekommen, wie ist das in der dritten Liga in der kommenden Saison, wie viele Wechsel können vorgenommen werden? Bleibt das bei diesen 5 Wechseln oder geht man zurück zu den 3 Wechseln?
Also wir haben jetzt im Moment eine Kaderstärke von 20, nicht mehr 18 und die Wechsel von 5 sollten eigentlich erlaubt werden. Ich müsste jetzt nochmal in der Dingsbums.
Aber da fällt mir eine Frage ein, ja, während du gerne nachgucken kannst. Ändert das was für dich als Trainer?
Ja, wenn der Kader dann groß und üppig besetzt ist, schon.
Weil du kannst ja die Hälfte der Mannschaft auswechseln im Spiel. Ist eigentlich super.
Das ist nicht schlecht, aber bei mir ist es jetzt in dem Fall gerade nicht so.
Gefällt dir das eigentlich oder sagst du generell, finde ich das mit den 3 Auswechslungen eigentlich besser? Weil 50% der Mannschaft auswechseln zu können, das ist schon ordentlich.
Ja, also du kannst schon dafür sorgen, glaube ich, du hast eine andere auch Kaderzufriedenheit, wenn natürlich mehr Spieler auch zum Einsatz kommen. Aber natürlich sind es auch bei Auswärtsfahrten, es sind auch höhere Kosten für den Verein. Du hast wieder 2 Spieler mehr dabei und du hast auch ein paar Spieler, die trotzdem nicht eingewechselt werden dann an den jeweiligen Spieltagen. Trotzdem, glaube ich, um Spielzeit zu verteilen und wenn du starken Kader hast, einen breiten Kader hast, dann kann es ein Vorteil sein.
Wir gehen sehr positiv. Den Profis, wie hat die DFL entschieden letzte Woche? Ist bei 20,5 geblieben. Ja, bei uns war das größte Problem, dass die Mannschaften der dritten Liga U23-Spieler aufbieten müssen in ihrem Kader und dann fällt es natürlich leichter, 4 Stück davon in die Aufstellung zu schreiben, wenn man 20 da stehen hat. Mhm. Ja, und das ist natürlich dann mit überwältigender Mehrheit befürwortet worden, das zu machen, ohne die U23 dann auch auf 5 aufzustocken zum Beispiel. Aber so ist das eben. Grundsätzlich bin ich jetzt nicht der Befürworter. In Corona-Zeiten meinetwegen, weil die Belastungen andere sind. Aber dann sollte man, wie ich finde, wieder zu dem normalen System mit 3 Auswechslungen. Weil es ist auch so, wer Top-Kader hat, hat ja einen riesen Vorteil. Ja, und wer relativ schmal umgehen muss mit seinen qualitativ hochwertigen Spielern, der hat die Möglichkeiten nicht. Und von daher ist das dann ja vom Wettbewerb her auch schwierig. Ohne, dass ich jetzt hier ein Sozialapostel sein möchte. Aber ich.
Das war nichts gegen Rot-Weiß-Essen.
Nein,
nee, überhaupt nein, nicht. Also, die hätten da riesen Vorteile durch. Aber ich glaube, es würde mit Rot-Weiß-Essen nicht machbar sein. Die würden da Einsprüche erheben.
Vielen Dank für einige reißerische Schlagzeilen, unter anderem zu Schalke 04, Ingo. Vielen Dank.
Nein, ich unterbreche dich da nochmal. Ja, ich hab also wirklich kein Problem mit Schalke 04. Ich habe da wirklich befreundete Leute seit Jahren und das soll auch so bleiben. Und da gehöre ich jetzt wirklich nicht zu denen, obwohl ich mich mehr als jeder andere über jeden Derby-Sieg freue. Also das ist was anderes, aber da habe ich schon Leute und deswegen bin ich da auch nicht hämisch. Ich finde es sogar, und das meine ich ehrlich, schade, dass sie abgestiegen sind. So, Punkt. Ja.
Und Ingos Impfaufruf können wir, glaube ich, auch nur mit breiter Unterstützung.
Aber hallo. Das hoffe ich doch, obwohl ich weiß, es gibt Kritik.
Ja, aber das ist ja immer so, ja. Sobald man in dem Bereich eine Meinung vertritt.
Ja.
Das es gibt nur eine Lösung raus aus der Pandemie. Das ist eben, indem man sich impfen lässt. Auch an dich herzlichen Dank, Enno.
Danke auch.
Wir machen das vielleicht nochmal, weil Taktik, da sprechen Trainer immer sehr gerne drüber. Du wolltest eben ein bisschen ausholen, aber wir finden in dieser Saison nochmal die Möglichkeit, wirklich ausführlich über so taktische Sachen zu sprechen. Ich finde das sehr, sehr interessant.
Bestimmt.
Ruhrnachrichten.de, @rnbvb, @rn_Florian, komplizierter könnte es nicht sein, und @SaschaStaat bei Twitter. Da könnt ihr gerne folgen.
Ingo ist noch nicht bei Twitter, glaube ich.
Nein, in diesem Leben wird das auch nicht mehr passieren.
Muss ich das? Du warst letztens eine kleine Berühmtheit mit dem Video, wo die leichte Überflutung hinten am Trainingsgelände. Hinten
am Trainingsgelände, der Ententeich. Mhm. Preußteich.
Genau, Schmetterling Preußteich.
Da hat mir wieder gut gefallen heute. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und über Taktik redest du dann alleine.
Ich brauche dich immer im Schlepptau.
Nein.
Nein, wir brauchen ja einen, der Ahnung hat. Also von daher muss ich mit Enno alleine reden.
Nee, also ich habe mich schon kalt erwischt vorhin mit der Frage da. Mit den. Ich war aber auch ehrlicherweise woanders mit meinen Gedanken. Gerade mal 2 Minuten.
Also abschließend noch, dass der Ingo und ich, die sprechen dann schon immer vor dem Spiel. Ich erkläre ihm dann schon, was ich vorhabe. Meistens.
Versteht das?
Er versteht es, aber er hat immer eine andere Idee.
Ja.
Der Vorteil ist, du sitzt nie neben Ingo bei so Spielen. Das ist auch immer nochmal ein Erlebnis.
Ja, aber ich höre ihn ja.
Ja, aber das ist gut. Nein, aber die Sache ist auch, das ist was anderes. Ob du unten sitzt, also wenn ich jetzt von der Tribüne runtergehe und würde auf der gleichen Ebene mir das Spiel wieder angucken.
Komplett anders.
Ein total anderes Spiel. Du feierst da manche Grätsche ins Aus und hast den Ball gerettet und wenn du von oben guckst, dann denkst du, boah, was macht der denn da? Er kann den Ball doch da und da hinkicken. Die Perspektive ist einfach eine andere, die Bewertung ist in manchen Bereichen schon eine andere. Aber so wie es ist, ist gut. Er ist der Experte und manchmal sage ich auch was dazu und wenn das immer total das Gegenteil ist und wir sind damit aufgestiegen, herrlich. So, das war's jetzt.
Das war's. Nächste Woche dann mit Dirk Krampe aus Bad Ragaz. Wir hören uns. Tschüss.
Ja.